danke der Lothar. Ich danke Gott, was er dir geschenkt hat und viele wichtige Gedanken. Ich bin zuerst mal froh, dass es Kassette gibt. Ich bin kein Mensch, der so gern Kassette hört. Aber hier war eine Fülle von wichtigen Gedanken, wertvolle Dinge. Wir haben noch einen kleinen Moment Zeit. Wenn wir so auf deine Pfade sind, spricht der Erste, der Zweite, der Dritte. Manchmal bin ich dann der Vierte, manchmal habe ich 5 Minuten, manchmal habe ich länger. Je nachdem, wie die jungen Brüder auch lebendig sind und ihnen der Herr ihnen schenkt. Und das ist alles so ungeplant bei uns. Und aber es war schon immer Gott sei Dank voll Gnade. Der Lothar hat kurz rein erwähnt in Lukas 5 und dem Fischzug. Und ich möchte gerade noch kurz das ein bisschen aufleuchten lassen, was vielleicht da noch mehr drin ist. Manche haben das schon gehört und vielleicht kann ich es mit neuen Worten sagen. In Lukas 5 kommt auch etwas nochmal unseren Charakter raus, unsere Art, unsere Ich-Bezogenheit, Ich-Verkrümmtheit, Selbstständigkeit. Oder Lothar hat verschiedene Worte benutzt, sind mir jetzt ganz weg. Diese Ich auf dem Mensch, das ich gar nicht finden kann. Wenn ich mich finde, bin ich ja noch furchtbarer. Diese Selbstfindung. Was will ich bei mir finden? Inzwischen weiß man, dass man eigentlich frei wird, wenn man sich verlassen könnte. Und dann ist eigentlich für uns herrlich, wenn man gefunden wird, damit man sich verlassen kann. Und dann, dass man einen Verlass hat, nicht mehr auf sich, sondern auf andere. Manchmal ist immer Gedanke da und ich denke, und das muss ich jetzt behalten. Im nächsten Augenblick ist schon fort und dann wühle ich in mir rum und suche den Gedanke. Es war jetzt ganz wichtig, dass ich den Bruder noch anrufe und das ist ganz wichtig. Und dann muss die Inge herhalten, dass sie weiß, was ich jetzt gedacht habe. Manchmal ist sie auch wirklich fähig, dass sie mitdenken kann, was ich vergessen habe. Und dann irgendwann, wenn ich gar nichts mehr suche und irgendwo abgelenkt ist, und dann ist alles wieder da. Je mehr, dass man sich findet und in sich rumwühlt, je mehr wird es eigentlich wie so Kloake. Manchmal rührt man in was und dann kommt Gestank raus. Und so denke ich, ist auch hier das ganz markant, was hier rauskommt in dem Wort Lukas 5. Und sie wuschen ihre Netze, Vers 2, im Russischen kommt es leider, glaube ich, in Rumänisch auch nicht so raus, aber man sagt im Urtext, wie es wirklich so Unterschiede. Und sie wuschen ihre Netze, heißt im Vers 2, Plural. Sie haben also, im dritten Vers, da trat er in das Schiff eins, welches Simon war, und bat ihn, dass es ein wenig vom Lande führte. Und er setzte in Leder das Volk. Und er, als er hatte aufgehört zu röten, sprach er zu Simon: Fahre auf die Höhe und werfet eure Netze aus, dass sie einen Zug tut, auch mit dem Plural. Sie haben also, er sagt sie da, nichts gefangen. Haben ihre Netze gewaschen, haben sie mit allen Netzen probiert. Und Simon antwortet, sprach zu ihm: Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort will ich das Netz auswerfen. Einzahl. Hier liegt eigentlich das Ganze drin verborgen, diese menschliche Art, wie sie im Wort so oft verborgen drin liegt, wie sie auch in uns verborgen liegt. Ich möchte es mal jetzt mit meinen Worten lesen oder sagen. Ich habe dann als Bauer auch eine Ausbildung bekommen, 7 Jahre, und irgendwann, mein Vater war ja nicht ausgebildet, aber er hatte Erfahrung und ich kam dann heim mit meinem Wissen. Und dann kamen diese Machtkämpfe mit dem Vater. Und irgendwann, damals war es noch so, hat mir der Vater geehrt: Dann mach ich es halt so, wie du willst. Ich habe es aber anders gelernt. Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet. Wir sind Meister, wir wissen das. Und nichts gefangen. Wir wissen das. Aber du bist ja unser Meister. auf dein Wort hin, da tun wir es halt. Bei mir war es dann andersrum auch, wo dann der Papa, Vater gesagt hat, wo es hart auf hart ging, da setzt halt deinen Kopf durch in Max. Diese Konfrontation. Ich probiere es jetzt mit einem Netz. Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet. Jesus, wir haben die ganze Nacht gearbeitet, am richtigen Zeitpunkt, auf dem richtigen Platz, im richtigen Mondschein, in der richtigen Höhe, mit unserer ganzen meisterlichen Praxis, die wir haben, mit unserem König. Wir sind ja Fischer, du hast ja noch nie was gefischt. Wir haben die ganze Nacht gearbeitet, nichts gefangen. Aber wir wollen dir nicht widersprechen. Auf dein Wort hin fahren wir jetzt mal und nehmen mal ein Netz mit. Will ich das Netz auswerfen, nicht die Netze. Ich denke, hier liegt diese ganze Besserwisserei des Menschen drin, auch wie die Kinder oft. Ich weiß, unsere Jerusha, die war ganz klein, ich weiß nicht, da habe ich sie da durfte sie sitzen und sie hat sie nicht so richtig gehalten, die müssen schön gerade in den Boden rein und habe ich gesagt, Jerusha, so kommt, sie hat noch die Pampers angehabt und dann sagt sie, Opa, ich kann schon allein. Das ist ja der Mensch, die Pampers voll, die Höschen voll und ich kann schon allein meine Hose voll machen. Das ist der Mensch. Das ist dann auch der Mensch in der Konfrontation mit Gott. Ich probiere es mit einem Netz. Das ist diese ganze hässliche Art, wo man dann eigentlich dieser Gehorsam zeichnet und dieser Gehorsam ist eigentlich im tiefsten Grund derbe Opposition. Ganz hartes Widerstreben. Und ich habe eben Entdeckung gemacht. Ich denke, das ist auch ganz wichtig. Ich habe eben der Ruth gesagt, wie du gesungen hast. Ich habe deinen Papa ganz ehrlich lieb. Ich denke, auch das ist ein Wert, den wir uns als Väter einander geben sollen, unsere Kinder. Die Ruth guckt mich ganz an. Das ist mir selbst so gekommen. Vielleicht können wir da dem anderen seine Kinder helfen, dass sie ihren Papa lieben. Wenn der eine Papa sagt, ich habe der andere Papa ganz euch lieb, so wie der das jetzt singt, dass der Papa aufgewertet wird, vielleicht von einem ganz Dritten, von einem ganz anderen. Und ein Kind vielleicht was entdecken darf. Mensch, mein Papa ist lieb. Der Hermann liebt ihn auch. Aber hier läuft es ja umgekehrt. Aber ich denke, wir machen alle uns schuldig, indem wir einfach dies gar nicht mehr teilnehmen aneinander. Aber Teilnehmen der Opposition ist da. Im anderen ständig hier die Minderwertigkeit oder meine Überlegenheit. Und dann, das Ganze läuft ja auch zu Gott hin. Lieber Gott, ich weiß. Ich weiß nicht, du willst, alle Menschen sollen geholfen werden, aber ich weiß nicht, wie das geht. Wie soll ich das fertig bringen? Dann tun mir Gedanken, Gebäude entwickeln, wie sie dann all gerettet werden. Tun Theorien entwickeln, überlassen das nicht dem Geheimnis Gottes. Der Lothar hat es so schön gesagt, wir machen Gott vernünftig in all den unvernünftigen Fragen. Die Liebe Gottes ist halt höher wie unsere Vernunft. Und wir sind Feinde durch unsere Vernunft. Gott ist nicht vernünftig. Wir wollen ihn vernünftig machen, rational, fassbar. In unser Gedankengefängnis sperren, in dem Gefängnis, wo wir überhaupt nicht einmal fähig sind, Gedanken zu ordnen oder beizuholen, wenn sie verloren sind. Der Uli kennt inzwischen viele Sachen, der große Udi von der Adelheid. Er schafft, glaube ich, schafft schon in der Psychiatrie. Das ist einer der schwersten Jobs. Aber das kommt von der Überheblichkeit. Der Petrus. Ich probiere es mit einem Netz, Meister. So dieser Opposition. Vater, ich mag's halt. Aber du wirst ja sehen, es läuft schief. Ich mach deins, wie du es willst. Und da sie das taten, beschlossen sie eine große Menge und ihr Netz. Ich denke, anders kann man es gar nicht erklären, dass der Petrus so emotional darauf reagiert. Ich bin ein sündiger Mensch, weil er im Herzen so Verachtung drin gehabt habe auf ihn. Auf ihn, der Meister der Schöpfung, wo man gedacht hat, du weißt aber nicht Bescheid, wie man Fische fängt. Er, der die Fische geschaffen hat. Er, dem der Wasser gebieten kann, das stillsteht, im Sturm drauf laufen kann. Da meinte Petrus, ich bin einer, der Fische kann. Und du weißt nicht Bescheid. Ich probiere es mit einem Netz. Das ist uns, unseres, unsere Art. Und sie winkten ihren Gesellen, die im anderen Schiff waren. Wenn man sich vorstellt, alle Netze genommen, wäre es nicht zerrissen. Sie hatten ja dann gar nichts. Hätten sie alle Netze, wären sie alle voll geworden. Und ihr Netz zerriss. Die haben ja nichts gehabt. Und sie winkten ihre Gesellen und die anderen Schiffe waren, dass sie kämen und hülfen ihnen ziehen und so weiter. Und dann war die Reaktion von Petrus. Da das Simon Petrus sah, fiel er Jesus zu den Knien und sprach, Herr, geh von mir hinaus. Ich bin ein sündiger Mensch. Ich denke, so kann man nur dann reagieren, wenn man über seine Überheblichkeit überführt wird. Das ist nicht irgendwie anders zu deuten, ich weiß nicht. Ich kann mich da so wunderbar finden. Ich möchte nochmal auf Römer 8 kommen. Viele fahren heute Abend fort. Hier hat der Herr Jesu seine 10 Jünger erwählt und hat halt so Typen gehabt, es gibt halt keine anderen. So Besserwisser. Solche, die ins Schöpfungsgeschehen eingreifen können, ins Erlesungsgeschehen. Wie hast du gesagt, Lothar, die schnelle Bekehrung, wie heißt es bezeichnet? Das war so ein Satz. Bitte? Instant Bekehrung. Also schnell umrühren und runterschütten. Da wird nicht gekaut, nicht durchlebt, durchlitten, gemahlen. Da wird nicht etwas zerrieben auf dem Töpferscheibe. Da wird nicht der alte, kaputte Ton, dieser überhebliche Mensch, dieser Petrus, der wird zerrieben. Ich habe immer gedacht, aus derselben Masse macht er ein neues Gefäß. Ich habe immer gelesen, der Töpfer, das eine Gefäß zu Unehren, das andere zu Ehre. Und habe ich immer gelesen, ich bin halt eins zu Ehre und die andere eins zu Unehre. Vor allem habe ich gemerkt, bin ich ja beides. Da ist ja erst das Gefäß zu Unehre da. Dann habe ich gedacht, alle, das wird halt zerschlagen. Und dann kommt das Gefäß zu Ehre draus. Aber wenn man ein neues Gefäß zu töpfern aus derselben Masse, das kann man mit den Stücken nicht machen. Mit einer Scherbe. Das muss wie ein Feingemahle sein. Das muss wieder Ton geben. Das muss wieder angeschmiert werden können mit Feuchtigkeit. So wird man aufgerieben. Da bleibt halt nichts mehr. Und dann wird neu getöpfert und dann irgendwann kommt der Punkt, Römer 8, 33, das Wort auserwählen. Auch da bleibt unser Verstand stehen. Wer will die Auserwählten? Um das geht's. Die, nur die können nicht. Das Wort auserwählen. Und das ist auch unserer Logik so fremd. Weil wir einfach das göttliche Logik der Auserwählung gar nicht verstehen. Dann auserwählt, ja, und die anderen gehen verloren. Ist das ein Gott der Liebe? Ja, irgendwo muss er doch alle auserwählen. Er will doch alle auserwählen. Das sind doch 1000 Fragen und er kann doch auserwählen und dann gehen wir doch verloren. Aber manche denken dann, irgendwann ist ja die Auserwählung so, dass dann doch alle gerettet sind. Da gibt es ja Bücher und gibt Theorie und Logik und Vernunft und gibt Streit. Auserwählen. Heute, wenn jetzt 100 sind, man hat auch wahrscheinlich der Oleg auserwählt in der Firma, man hat sich getäuscht, man hat halt einen Typ auserwählt. Der Oleg hat immer ganz wenig über die Bibel Bescheid gewusst. Das müsst ihr wissen. Wer das erste Mitglied war, der hat nicht viel gewusst. Heute macht er hier Bibelarbeit, dass mir die Ohren schlackern. Das gibt's gar nicht. Aber so macht er seine Nachtschicht und er bringt all die Leistung nicht am Band. Das muss er auch dazu sagen. Ich wünsche mir, dass er weiterhin da bleibt. Er will ja weggehen. Aber zumindest hast du dort die Bibel lesen lernen. Oder? Oleg ist ja ein Typ. Das ist ja auch einzigartig, ein Unikat. auch so auf der Tipferscheibe. Ein Mensch hätte nie Tipfer können. Er hat ja eine Art, die ich sehr beneide manchmal. Ich bin halt verkrummt, er kennt es gar nicht. Er ruft manchmal an und will uns dann besuchen und er meldet sich immer gern an zum Essen bei der Inge. Und ich habe also mal wirklich das Bedürfnis, mit Inge allein zu sein. Und er ruft auch mal an und sagt, Emmen, ich will kommen. Und ich gebe dann ihm einen Zeitpunkt bekannt, wo wir schon gegessen haben, weil ich auch mal allein sein will. Weil so viel Umtrieb ist. Um 6:45 kommt der Oleg bei uns den Bauernhof rein und schreit schon raus im Hof, Inge, stell noch einen Teller dazu, ich esse mit euch. Aber ihm kann man sowas nicht übel nehmen. Genauso kann auch am Ältesten in Kasachstan sagen, setz dich mal, ich habe noch ein Lied. Der horcht. Oder wenn du nicht anfängst pünktlich, fange ich jetzt an. Auserwählt. Wir haben jetzt in Betrieb, melden sich vielleicht 100 Leute, 10 sollen eingestellt werden. 10 von den 100 werden auserwählt, sind fähig, in die Position eingestellt zu werden. 10 Stück sind fähig. 90 gehen verloren. So denken wir eigentlich hier bei Gott, was macht er? Auserwählt. Es gibt auch das Wort auserwählt im Feuer des Elends. Das will ich hier gar nicht anführen. Aber jetzt Gott tut auch jetzt auserwählen. Wie fängt denn er an? Er nimmt die Schlechtste. Er tut Sachen, du bist schlecht genug für mich. So wie der Petrus, wo jetzt erkannt hat, da hat die Auserwählung angefangen, denke ich. Ich bin ein sündiger Mensch, ich war ein Besserwisser. Aber es hat mir dann noch nicht gereicht. Er hat er dann gesagt, ich lasse mein Leben, bis der mal kaputt war mit seinem Mund, mit seinem Herz, wollte ich sagen. Ich lasse mein Leben für dich, das widerfahre dir nur nicht, das Leid ausschließe. Gar nicht kapiere, um was das geht. Und ich bin ja gar nicht anders. Auserwählt. Jetzt bewerben sich bei Gott 10 Stück. Die können sich einmal gar nicht bewerben, aber was sagen sie mal menschlich? Und da werden 10 genommen, weil die Zähne kaputt sind. Nicht, weil sie qualifiziert sind. Und die anderen kommen auch dran, wenn sie kaputt sind. Jeder wird eingestellt, wo kaputt ist. Ich weiß jetzt nicht, ob die anderen, wo nicht kaputt sind und in ihrem eigenen Art gut bleiben, ob die dann verloren gehen. Wahrscheinlich, steht ja in der Bibel so. Aber die gehen nicht verloren, weil sie verloren sind. Sondern, weil sie zu gut sind. Weil sie nicht auf mein Wort hören. Eigentlich ist es so, dass Gott endlich sein Evangelium gegeben hat für alle. Sie sind ja alle verloren, sagt dann die Bibel. Und sie könnten wirklich alle gerettet werden. Aber es gibt halt tatsächlich Menschen, die sagen, ich bin nicht verloren. Die können nicht auserwählt werden. Aber die haben die Chance noch. Es kann ja sein, dass ich heute, angenommen hat der Andreas nicht, er ist kaputt, er wird angenommen. Ich bin stolz, ich brauche es nicht. Ich mache morgen einen Autounfall, gehe als Geschockter raus, dann kommt noch was dazu. Jetzt bin ich auch verloren, am Ende. Jetzt werde ich auch auserwählt. Und so läuft es. Und wenn halt übrig bleiben, die hier in ihrem Lebensschicksal nicht zerbrochen werden können, dann muss man sagen, die können auserwählt werden. Die gehen verloren, weil sie nicht verloren waren. Ich weiß nicht, ob ich das gedanklich richtig denke und ob das so nachzuvollziehen ist. Aber ich denke, das ist die Auserwählung Gottes.
Weil ihr sehend seid, deswegen bleibt ihr blind.
Ja, weil ihr sehend seid, darum bleibt eure.
Johannes 49. Jesus sprach zu ihnen, wäret ihr blind, so hättet ihr keine Sünde. Nun aber sprecht ihr, wir sind sehend, deswegen bleibt eure Sünde. Johannes 9, Vers 41.
Gott widersteht dem Stolz. Ist das aber doch nicht wunderbar? Kann dann etwas einfacher sein? Ich denke, da können jetzt Bibelstelle kommen. Jetzt könnte man Bibelarbeit machen. Ich glaube, 3 Stunden wären da gar nichts. Da wäre so viel Lebendiges drin. Und dann bräuchte man nicht auf einen dogmatischen Punkt zu kommen, einen logisch vernünftigen Punkt, wo man ja verloren, ja, werden sie alle gerettet, ja, sind verloren, dann ist ja Gott ungerecht. Gott ist gerecht, wenn du verloren gehst, weil du nicht verloren bist. Du hast ihn nicht gebraucht. Das ist doch ganz einfache Logik. Und es ist doch so, ich bin ein Bub gewesen. Ich habe ja in Deutsch gut, ich weiß, manche meinen, das kommt vom Dialekt, aber ich habe wirklich pfälzisch Deutsch geschrieben. Und die Lehrerin, die hat wirklich korrigiert, wie sie fertig war. Da war noch alles rot. Pfälzisch zu korrigieren in Hochdeutsch, das ist fast nicht möglich. Und so habe ich auch mein Deutsch geschrieben und ich habe auswendig gelernt, mich gequält. Das kann sich nicht mal vorstellen. Die Paul-Gerhardt-Lieder musste man in der Woche eins auswendig lernen, von Religionsunterricht zu Religionsunterricht. So wie es in Russland war, so war es ja auch bei uns, das auswendig. Auch wenn nichts reingeht als Kind. Ich war verträumt, ich war einfach auch unglücklich, einsam, ich hatte keine Geschwister. Jetzt soll der Gute, und da waren Mädchen, ach, diese angeberischen Mädchen, die haben fehlerfrei geschrieben, die haben drauf geguckt und konnten es auswendig. Ich hätte die als verkrümmeln können. Und dann haben sie da noch angegeben und dann hat er meinen alten Lehrer bekommen, der hat dann den Bube Hefte gegeben, den guten Mädel, und haben die Mädel und das Diktat korrigiert. Und dann kam natürlich die freche Stolz und da machst du die Hülle durch. Jetzt sollst du einer, der nichts nutzig ist, der nichts zu Wege bringt, sollst ein hoffnungsloser Fall sein. Und das bist du auch bei Menschen, aber nicht bei Gott. Ich erlebe Jugendarbeit, Kinderarbeit, wo tatsächlich so ist, dass diese Kinder, wo viel auswendig können, die kriegen Punkte, die werden gepunktet, bis sie Pharisäer sind. Das sind die Beste und die Stolzeste. Und so wird Kinderarbeit heute gemacht. Der Leistungsfähige, der ist vorne dran. Der wird belohnt, der wird geehrt, der steht im Zentrum, der ist der. Aber Zeit, dass mir Gott die Klugheit gegeben hat, dass ich die Kluche hinterfragen kann, dass sie dann keine Antwort mehr wissen, weiß ich, die kann man ganz schnell wie ein Dagon umschmeißen. Wenn du mal die Bundeslade mit umzugehen weißt, brauchst du bloß ein bisschen göttliche Weisheit hinzustellen und putzeln sie um. Wenn ich mich ganz dumm frage, so junge Kerle, junge Mädchen, und ich kann schon fragen, ich bin schon aktuell, und ich kann schon auch weltliche Jugend fragen, nur kann ich da nicht sagen, was ich alles frage. Aber Erwählung, ist das nicht wunderbar? Dass das göttliche Erwählungssystem auf der Ohnmächtigkeit und auf der Hoffnungslosigkeit beruht, von dem der erwählt wird, der aber keine Hoffnung mehr hat, er wird in Hoffnung gesetzt. Ist das nicht wunderbar? Hier ist die einzige Gleichheit, Gleichstellung. Sie sind alle unter die Sünde eingeschlossen. Heißt sogar, dass sie sich alle vererbarmen. Da kommen wir schon in kritische Theologie und auch so wollen wir mal diesen Vers mal auf der Seite lassen und durchstreichen. Und es könnte falsch interpretiert werden. Aber wir werden eingeschlossen in die Hoffnungslosigkeit, auf dass wir das Erbarmen Gottes annehmen können. Hier sitzen viele Junge dahinter, viele Junge, wo ich kenne, beobachte ihre Lustlosigkeit, manchmal auch bevor der Gottesdienst anfängt. Aber ich weiß bei euch alle, durch die Identitätsfrage der Erwählung ist wirklich nicht geklärt. Durch vielleicht ist da, dass die Eltern zufrieden sind, die Gemeinde zufrieden sind, die eigene Erwählung. Ich habe Gott erwählt. Ich bin zum Glauben gekommen, ich habe mich ja gleich, kam ich Konfrontation bei uns im Missionshaus und ich habe dann halt gesagt, der Herr Jesus hat mich erwählt. Was, bei welchem Prediger hast du dich bekehrt? Sag ich, der Herr Jesus hat mich bekehrt, bei mir Jesus. Ich habe das denken, ich habe davor überhaupt, war ich nicht belastet, ich habe das gar nicht mitdenken können, dass ich was könnte, um die Leiter hochzukommen, mein Erbe abzuholen. Und Und dann kam es natürlich gleich zum Schlagabtausch und ich habe dort in 14 Tagen dann die Bibel durchgelesen gehabt und ich hatte sie schon. Und ich habe gemerkt, die haben ja nur von der Losung da die Stichworte von der Bibel haben zusammengehängt, die habe ich ganz schnell aus der Fassung bringen können, diese Leute, diese Geschwister. Und da habe ich tatsächlich gesagt gekriegt, ich habe mich schon 5-mal bekehrt, wenn ich nicht will, kann Gott nichts tun. Ich habe 5-mal schon Gott erwählt. Und wenn ich nicht will, jetzt sage ich es mit den Worten, die hier stehen, ich habe 5-mal Gott erwählt. Und wenn ich nicht will, kann er mich nicht erwählen. Das ist Antichristentum. Tiefster Grund. Die schlimmste Opposition gegen den Erwähler, gegen unseren Vater im Himmel. Der zeugt uns doch. Das ist ja so, als wenn ein Kind sagt, Papa, nicht du hast mich gezeugt, sondern ich dich. Ich weiß nicht, ob ich selbst irr bin schon oder ob das stimmt oder nicht. Aber ich möchte es anders für mich nicht. Denn ich hätte als einer, der gar nichts aufzuweisen hat, keine Chance in den Himmel zu kommen. Wenn es auf meiner Erwählung und auf meiner Kraft und auf meine Gabe und auf meine Fähigkeiten und auf mein Bibelwissen ankommt. Übrigens, diese Botschaft dürfen wir jetzt schon so viel Jahr bringen in der Ost. Und ich bin dankbar, dass uns Gott schützt. Und das ist eine Marktlücke, habe ich festgestellt. Man sucht ja heute in der Wirtschaft Marktlücke, um noch ein Unternehmen aufzubauen, sucht man Marktnische. Und das ist tatsächlich in der Verkündigung Marktlücke. Der Mensch, das ist auch, du bist verloren. Und weil du verloren bist, wirst du gerettet. Du bist ohne Hoffnung. Und weil du ohne Hoffnung bist, wirst du in Hoffnung gesetzt. Das ist Evangelium. Lukas 15, er nimmt die Sünder an, sagen die Pharisäer. Die haben es kapiert, aber nicht für sich. Die haben gar nicht gewusst, vorher haben sie doch gewusst, wer ohne Sünde ist, wer für den ersten Stein. Er nimmt die Sünder an, hätten sie sagen müssen, mit unserer kleinen Sünde dürfen wir ja auch kommen. Er nimmt die Sünder an und haben nicht begriffen, bei der Steinig und der Frau sagt der Jesus, wer ohne Sünde ist, wer von der ersten Stein. Und sie gingen überführt fort. Sie hätten doch auch kommen dürfen. Sie haben doch gewusst, das Gesetz kann man nur makellos halten. Er nimmt die Sünde an, hätten an die Pharisäer sagen müssen, ich bin auch verloren. Er nimmt auch mich an. Er nimmt nicht nur den fleischliche Hure an, sondern auch den geistlichen. Das Wort Gottes umdreht in die Vernunft. Das Wort Gottes bücht. Und sie haben es ja gebrochen, die Israeliten. Wisst ihr, da gibt es eine Sache und Geschichte in Israel und in der Orthodoxe, da fahren sie am Schabbat, sehen sie Getreide. Sie sind ja auch mit der modernen Technik, kann man nicht mehr so alles halten, was in der Bibel steht. Und da macht man halt das Dach über den Traktor und die Sämaschine, dass sie lieber Gott nicht sieht, dass sie im Schabbat schaffen. Gummi isoliert, Schweine dürfen ja die orthodoxen Juden nicht halten und Israel ist ja auch verunreinigtes Land und macht mal so eine ganze Schweinerei, baut man so auf Gummi. Es isoliert und dann steht es ja nicht im Land, sie steht ja isoliert da. Hier sind ja also die Letzten und könnt ihr euch gar nicht vorstellen, was im sexuellen Bereich, was für Schliche das gibt, dass man doch kann, wo man nicht darf. Ich bin erwählt. Ich bin erwählt. Gibt es was Schöneres? Kann da ein junges Mädchen, das jetzt erwählt wird von ihrem jungen Mann, ist das nicht schön, wenn sie weiß, ich bin erwählt, ich bin geliebt? Ist das ein Beispiel, wo vielleicht bei manchen, die denken, ich werde nie erwählt? Ist jetzt das schwer, wenn ich das Beispiel bringe? Aber ist vielleicht, wenn der junge Mann ein Mädchen erwählt, dann wird die Ehe erwählt zu leiden. Aber wenn der Jesus dich erwählt, dann garantiert er, dass es zur Freude hingeht. Denn diese irdische Ehe, diese Erwählung hat zeitlich, wird einmal aufhören, zu Ende kommen, begrenzt sein und hat viel Leiden in sich. Besonders, wenn man auf der Hochzeit keine Beerdigung feiert dabei. Ich habe einmal soll ich jemand trauen und ich wollte den Weinberg noch fertig machen und ich bin ganz, ganz knapp heimgekommen, sollte mich noch duschen und hat, glaube ich, nur 10 Minuten Zeit und ich war so verwirrt und sag noch zu Inge, wann ist die Beerdigung? Dann sagt die Inge, wir fahren doch zur Hochzeit. Dann haben wir halt von Start an durch, wenn ich sowas machen darf, versuche ich, dass wir auf der Hochzeit die zwei Ichs beerdigen. Und dann ist er eh fast ein Stickel schon Himmel, aber nur fast. Denn die Kinder, die kommen auch wieder mit dem Ich heraus, wenn das Ich von den Eltern auch beerdigt sind. Dann hat man ja wieder sein Ich. Und das ja kopiert, und die Kopien werden ja immer schlechter. Nee, ich möchte einfach die Dinge mal so plastisch sagen. Auserwählt. Aber Gott erwählt. Und weil er sagt, ich mache dich auserwählt im Elend zu Israel. Das ist ein hartes Wort. Aber das war nötig, weil Israel auf so einem hohen Standesdüngel stand. Aufgrund des ersten Bundes. So musste Gott wirklich hier das Feuer des Elends anwenden, dass sie überhaupt fähig werden, den zweiten Bund anzuwenden, der ja das Ziel war vom ersten. So möchte ich all die jetzt da waren, mich herzlich bei euch bedanken. Ich habe das innere Bedürfnis, hier nie so der Organisator, die Regie zu führen. Und ich freue mich über alle, die sich beteiligen, die einfach unbekümmert hier als Team laufen. Es gibt ja das allgemeine Priestertum. Da ist keiner besser erwählt. Und manchmal bin ich auch froh, wenn junge Brüder länger sprechen, wenn ich gar nichts habe. Auch das ist hellig. Man muss nicht immer was haben. Und so möchte ich euch das ganz mit ganz voll Herzen mit auf den Weg geben. Freut euch, dass ihr erwählt seid. Freut euch, dass ihr euch erwählen lassen könnt, weil ihr in Hoffnungslosigkeit davor gesetzt wurde. Da liegt unser ganzes Heil begründet. Die ihr traurig seid, werdet euch freuen. Und das ist das Evangelium. Das hat dann, der Jesus sagt, ich hätte euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt das jetzt nicht ertragen. Paulus durfte es an Sachen auf den Punkt bringen, auf der Leuchterstelle, so ganz oben hinstellen. Über unser alle menschliche Vernunft. Und gerade in der Erwählungsfrage wird eigentlich die Vernunft der letzte Todesstoß geben. Das Handeln Gottes können wir nicht ausdeuten. Hader nicht mit Gott. In deinem Herzen darfst du hoffen, dass alle dazukommen dürfen, deine Verwandte, für die du betest. Aber dann bete auch für sie, dass Gott sie auserwählt macht. Durch Leiden, dass sie würdig werden, das anzunehmen, anzuerkennen. Als ein Schatz. Und wer diesen Schatz hat, soll richtig erlebt hat. Nicht einer, der einen Schatz geklaut hat, wisst ihr, die Auserwählung, sondern einer, der einen Schatz geschenkt bekommen hat. Das ist doch ganz was anderes. Wenn ich einen Schatz geschenkt bekomme, der mir ganz wertvoll ist, da werde ich suchen, dass ich den irgendwo so verstecke, dass er mir nie verloren geht. Die Auserwählung macht nie leichtsinnig, wenn man sie richtig erlebt hat. Dann ist das so ein großer Schatz, den will ich nie mehr verlieren. Etwas, was ich geklaut habe, das ist eine ganz andere Beziehung. Etwas, was ich gestohlen habe. Aber hier bekomme ich vom Schöpfer Würdigkeit, Erwähltheit. Ich möchte fast sagen, das, was der Vater am Sohn, du bist mein lieber Sohn. Und fast möchte ich sagen, das auch dann auch Gott zu uns im Sohn. Und dann dürfen wir Knechte sein in der Freiheit. Er macht keine Knechtschaft, wo sind wir einfach frei und doch gebunden. Das ist auch, dann ist so, dann können, wenn ich jetzt auserwählt bin, wir sagen mal jetzt, vielleicht unter Rom war reiche Kaufmannsfamilie. Die hat jemand erwählt, einen Sklave erwählt, der ist ein Mann, der kann denen die Arbeit machen, den kaufe ich jetzt als Sklave. Ich habe ihn erwählt. Da kann ein anderer nicht mehr dran. Höchstens der Besitzer wird dich weiterverkaufen. Aber so kann Gott nie sein. Also du bist erwählt, gekauft. Du darfst, wenn es rechtes Verhältnis war, durften die auch, zwar nicht direkt im Haus, aber doch in deinen Häusern, die durften dort wohnen. Wohnrecht bekommen. Gott erwählt, um nicht wieder weiter zu verkaufen, im untreuer Herr, im Ausbeuter, im Bösewicht. So macht eure Erwählung fest. Auch da könnte man jetzt weitermachen. Ich denke, da ist vieles, Erwählung festzumachen geht, indem ich hoffnungsloser werde, unwürdiger. Wir haben es gehört vom Winrich heute Morgen, Chefbuch. Je älter man wird, je unwürdiger fühlt man sich und je fester macht Gott die Erwählung. Es sitzt ja immer der Mangel, du der Ausgleich. Ist ja nicht so, dass wir Qualität bringen und Gott kommt in Mangel, sondern Gott bringt die Qualität und wir kriegen unseren Mangel ausgeglichen. Ist ja nicht so, dass wir sagen können, lieber Gott, ich danke dir jetzt, dass ich gut bin. Ich bin's ja. Gib dir Zehnte, Faste, mit mir hast du einen guten Partner bekommen. Ich habe dich jetzt erwählt. Du kannst dich rühmen, so jemand zu haben wie mich. Nein. Wir kommen mit gesenktem Blicke zu Gott und wir werden aufgerichtet. Wir kommen arm und werden reich. Wir bekommen hoffnungslos und werden Hoffnung gesetzt. Wir kommen als solche, die nichts haben und dann alles haben. Alles. Wer kann uns da scheiden? Wenn wir da unten bleiben dabei. Und ständig diese Erwählung in der Hoffnungslosigkeit festmachen, indem wir ständig neu in Hoffnung gesetzt werden. Das ist der Weg, Schritt für Schritt. Da machen wir nicht einen Schritt und dann stehen wir. So ist jeder Schritt ein Glaubensschritt in ein neues Erlebnis der Schönheit der Erwählung Gottes, wo Gott neu uns in Hoffnung setzt. Alle, die ihr jetzt Heimfahrt nehmt, ohne Päckchen mit, ihr dürft es euch frei auswählen, sind aber alle gleich. Gott macht alle auch gleich hoffnungslos. Und er will auch alle gleich so erwählen und sitzt aber alle gleich in Hoffnung. Und doch ist diese Gleichheit nicht der Menschen. Das ist wunderbar wie die Schöpfung. Ich wünsche mir, das nächste Jahr, wenn wir es doch wieder machen dürfen und können, das nicht sein möchte, sich schnurren müssen, geht keiner hin. Das wäre mit meinem Ehrgeiz schwer, denn ich will ja doch Erfolg haben, dass er kommt zu mir. Ne, so möchte ich es nicht. Ich wünsche mir einfach in den Tauch, dass er zum Heiland kommt. Nicht wohin. Dass man vielleicht diese Selbstverständlichkeit des Evangeliums, diese Logik, diese göttliche Logik, dass die vielleicht jedes Jahr neu gesagt wird, darf hier. Vorhin habe ich gedacht, Mensch, was machen wir ins nächste Jahr? Will das Wort tun? Können wir ein neues Thema sagen? Es gibt ja gar kein neues Thema. Ihr müsst also das nächste Jahr wieder 3 Tage immer das Gleiche hören. Nee, ihr dürft's. Weil das nächste Jahr habt ihr es vielleicht vergessen und wir dürfen es neu erleben. Ich sage sehr, wenn ich zu Inge, ich hab sie lieb, aber normal sind Frauen doch glücklich, die können ständig hören, Kinder noch mehr. Wenn einem Kind kannst du ja ständig sagen, ich hab dich lieb. Und ein Kind möchte auch der Eltern oft sagen. Das kein Kind, wenn das Verhältnis stimmt, wird sagen, das ist schon langweilig, ich will es mehr hören. Wenn es in rechter Weise, in der richtigen Situation gemacht wird, wo das Kind vielleicht versagt hat und der Papa sagt, ich hab dich lieb, da kann man es immer hören. Immer. Da wird es nie langweilig. Da braucht man es auch immer. Wo die Schimpfe kommt und danach, ich hab dich doch lieb. Du bist ja meine Rot. Du bist mein Das. Und vielleicht sollten wir auch den Gedanken, den ich vorhin entdeckt habe, mal neu sagen, dass man vielleicht auch mal deine Kinder sagt, Mensch, du hast einen Papa, den habe ich lieb. Dass die Kinder durch andere lernen, ihren Papa zu entdecken. Ist doch auch, und die anderen sind ja nicht irgendwer, das sind doch unsere Brüder in Christus. Wir dienen doch einander. Einer dienen im anderen. So können wir vielleicht mit dazu beitragen, dass Kindern-Eltern-Konflikte nicht bei uns mehr so eskalieren, wie sie zurzeit sind bei der Gläubigen, fast noch schlimmer wie bei der Welt. Das ist wirklich so. Und es quält mich und drückt mich. Ich wünsche, dass wir nochmal Gebetsgemeinschaft miteinander haben, dass wir nochmal Gott danken, einfach still, laut, mit Worten, ohne Worte, mit Freude, mit geheimer Freude, mit offener Freude, mit keuschem Wesen, mit stillem Wesen. Ich denke, es gibt auch ein keusches Liebesverhältnis mit Christus, etwas ganz Geheimes, Individuelles, das jeder haben darf mit ihm in der Erwählung.